Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcast.
Herzlich willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren, zur Infosendung vom Freitag, den 15. September. Heute mit den folgenden Themen. Gibt es im Nordirak bald den ersten kurdischen Staat? In 10 Tagen wird abgestimmt, unter äußerst komplexen Vorzeichen. Dann?
Man sieht es zum Beispiel an Satellitenbildern von dem brasilianischen Regenwald, wo man ganz deutlich erkennt, dass die Gebiete, in denen indigene Rechte respektiert werden, eben eine sehr viel geringere Abholzungsrate haben als alles außenrum.
Indigene Gemeinschaften sind die besten Naturschützer. Im letzten Beitrag zu unserer Serie zum 10-Jahres-Jubiläum der UNO-Erklärung über die Rechte der indigenen Völker steht heute der Umweltschutz im Zentrum. Und?
Mein Name ist Fidel Hässig und ich rege mich auf.
Ich hätte den ersten Pflasterstein werfen sollen, sagt unser linker Wutbürger Fidel Hässig im Radioblog. Am Mikrofon durch die Sendung begleitet Gisela Feutz.
Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Wir kommen zu den aktuellen Meldungen des Tages und die hat Katrin Hiss für uns auf Lager.
Die baskische Aktivistin Nekane Chapartegi kommt frei. Spanien hat ihr Auslieferungsgesuch wegen Verjährung zurückgezogen. Nekane wurde vor gut 1,5 Jahren in Zürich verhaftet wegen angeblicher Unterstützung der baskischen Untergrundorganisation ETA. Dieses Geständnis erfolgte jedoch unter Folter, in Isolationshaft, ohne Kontakt zur Außenwelt, wie verschiedene Gutachten bescheinigten. Das Schweizerische Bundesamt für Justiz argumentierte jedoch immer wieder, dass die Foltervorwürfe nicht bestätigt werden könnten. Rolf Zopfi, Medienverantwortlicher der Menschenrechtsorganisation Augen auf Zürich.
Es hat im Februar eine Strafreduktion gegeben aufgrund neuer Gesetze. Und diese reduzierte Strafe hat dazu geführt, dass auch die Verjährungsfrist verkürzt wurde. Und nun wurde gestern anerkannt, dass deshalb die Verjährungsfrist schon abgelaufen ist und somit sie nicht weiter verfolgt wird. Das wird dazu führen, dass Spanien das Auslieferungsgesuch an die Schweiz zurückzieht.
Nekane Chapartegi soll in den kommenden Tagen auf freien Fuß kommen. Nordkorea hatte erneut eine Rakete über Japan hinweg abgefeuert. Trotz neuen UN-Sanktionen ließ die staatliche Nachrichtenagentur verlauten, dass man, Zitat, Japan versenken und Nordamerika in Schutt und Asche legen wird. Die Rakete zerschellte rund 2000 Kilometer östlich von Japan im Meer. Noch heute will der UN-Sicherheitsrat in einer Dringlichkeitssitzung über den Konflikt und das weitere Vorgehen beraten. Und noch nach Bern. Der Stadtrat hat in seiner gestrigen Sitzung Ja gesagt zu einer vielfältigen Nutzung der Berner Pausenplätze. Bis anhin war es verboten, sich nach 22 Uhr auf dem Schulhof aufzuhalten. Treffpunkte für Jugendliche in den Stadtquartieren seien aber nötig. Somit ist der Gemeinderat nun beauftragt, die nötigen Reglemente anzupassen. Und noch zum Wetter. Morgen Samstag überwiegend leicht bewölkt bei rund 15 Grad. Am Sonntag dann vereinzelt Regen möglich bei ebenfalls bis zu 15 Grad.
Rabe Info.
Bald ein Jahrhundert ist sie alt, die Forderung nach einem unabhängigen Staat Kurdistan. Im Nordirak könnte sie nun bald Realität werden. In 10 Tagen stimmt die Bevölkerung in irakisch-Kurdistan über ihre Unabhängigkeit ab. Die Ausgangslage ist allerdings äußerst schwierig. Da wäre einerseits der Widerstand der irakischen Regierung. Dann ist da der Widerstand der Welt- und Regionalmächte. Und dann ist da auch noch die äußerst instabile Sicherheitslage mit dem schwelenden Bürgerkrieg und der Terrororganisation IS, die gerade gestern wieder einen Doppelanschlag mit rund 50 Toten verübt hat. Und nicht zuletzt gibt es auch viel Widerstand aus dem eigenen Lager, also von Kurdinnen und Kurden. Über diese komplexe Ausgangslage fürs Unabhängigkeitsreferendum sprach Wilmar All mit Thomas Schmidinger. Schmidinger ist Politikwissenschaftler an der Universität Wien und Generalsekretär der Österreichischen Gesellschaft für Förderung der Kurdologie. Aktuell ist er in irakisch-Kurdistan unterwegs, in der Stadt Sulaimania im Nordirak.
Thomas Schmidinger, Sie sind derzeit im Nordirak unterwegs, dort, wo in knapp 10 Tagen das Referendum über die Unabhängigkeit stattfinden sollte und somit über den ersten kurdischen Staat überhaupt. Wie ist die Lage?
Die Lage ist in den verschiedenen Teilen irakisch-Kurdistans sehr unterschiedlich. Es gibt ja ein Gebiet, das von der Demokratischen Partei Kurdistans von Massoud Barzani kontrolliert wird und ein Gebiet, das von der Patriotischen Union Kurdistans kontrolliert wird. Da ist die Situation jeweils sehr unterschiedlich. Im Gebiet von der PDK sieht man von der Regierung unterstützte Begeisterung. Ja, man sieht sehr viele Plakate für das Referendum. Es fahren jede Nacht Autos durch die Straßen mit jungen Männern, die Plakate, Fahnen und Ähnliches schwenken. Man hört dort sehr, sehr selten eine Gegenstimme im privaten Rahmen. Im Gebiet der PUK, Patriotischen Union Kurdistans von Jalal Talabani, ist es sehr unterschiedlich. Da gibt es Sulaimania. In Sulaimania gibt es sehr viele Leute, die gegen die Unabhängigkeit sind. Die Bevölkerung insgesamt ist sehr gespalten, vor allem von der Goran-Partei, gibt es bislang kein grundsätzliches Nein gegen die Unabhängigkeit, aber eine Kritik daran, diese Volksabstimmung zum jetzigen Zeitpunkt durchzuführen.
Sie haben es angesprochen, der Irak ist ein geteiltes Land. Es gibt sehr viele Ethnien, Religionsgemeinschaften. Auch die Sicherheitslage ist sehr angespannt. Führender Kopf der Unabhängigkeit, Sie haben es auch angesprochen, ist Massoud Barzani. Er ist seit über 10 Jahren Präsident dort. Vor 2 Jahren ist seine Amtszeit eigentlich abgelaufen. Er ist immer noch dort. Was ist denn seine Strategie? Will Barzani mit der Unabhängigkeit seine Macht stärken?
Also die Opposition gegen Barzani hält das Ganze schon sehr stark für eine Machtstrategie, seine abgelaufene Amtszeit damit noch einmal zu verlängern und sich sozusagen ein Mandat der Bevölkerung zu holen. Er selbst bestreitet das und behauptet, dass er das nächste Mal nicht mehr kandidieren will. Das wird sich weisen. Das ist einer der Kritikpunkte von Parteien wie Goran an der Volksabstimmung, dass es sozusagen nicht nur um die Unabhängigkeit Kurdistans geht, sondern auch um die Macht Barzanis.
Es gibt Widerstand aus den eigenen Reihen, es gibt Widerstand von der irakischen Regierung, es gibt auch Widerstand seitens der Weltmächte, obwohl sie immer wieder betonen, dass sie das Anliegen eigentlich grundsätzlich unterstützen. Seit dem Ersten Weltkrieg versprechen sie den Kurdinnen immer wieder einen eigenen Staat. Am Mittwoch haben Vertreter der UNO, USA und Großbritannien der kurdischen Führung im Nordirak ein Angebot gemacht. Sie gebeten, das Referendum zu verschieben wegen der Sicherheitslage. Eine Macht tanzt hier aus der Reihe, der israelische Premierminister Benjamin Netanyahu. Er sprach sich für das Referendum aus. Warum lehnt er sich hier so weit aus dem Fenster?
Naja, das ist die Logik. Der Feind meines Feindes ist mein Freund. Ja. Also das sozusagen rechtsgerichtete israelische Politiker die Kurden quasi als mögliche Schwächung der arabischen Seite sehen. Die Nachbarstaaten sind das größere Problem für die Kurden. Ja. Es ist tatsächlich so, dass es bislang keine Signale gibt, dass es eine Anerkennung von Seiten der Türkei oder dem Iran geben würde. Und letztlich wird die Unabhängigkeit Kurdistans in der Region entschieden, wenn die Nachbarstaaten und ganz besonders der Irak einer verhandlungsbasierten Unabhängigkeit Kurdistans zustimmen würden, dann gäbe es wahrscheinlich auch kein Problem mit der USA oder mit Europa. Die Befürchtungen in Europa und den USA sind eben, dass ein neuer Krieg in der Region ausbrechen könnte.
Die Türkei, Iran und Syrien wehren sich gegen das Referendum, weil sie eben auch eine große kurdische Minderheit beherbergen. Wie groß ist denn die Chance, dass, wenn jetzt die Kurden im Irak einen eigenen Staat gründen, dass das quasi ein Flächenbrand wird?
Die politischen Parteien der Kurden in der Türkei und im Iran sind nicht alle auf derselben Linie wie die PDK von Massoud Barzani. Die PKK und ihre Schwesterparteien, die vor allem in der Türkei und in Syrien stark sind, lehnen im Moment die Staatsgründung ab und wollen eher so etwas wie ein Autonomiemodell innerhalb der jeweiligen Staaten und sind scharfe Rivalen von Barzani. Im Iran gibt es beide Strömungen sozusagen. Sicher wäre ein kurdischer Staat im Irak eine gewisse Vorbildwirkung, aber das würde nicht dazu führen, dass automatisch Aufstände im Iran losbrechen würden und die kurdischen Bewegungen dort einen Anschluss an diesen kurdischen Staat erzwingen würden. Im Moment ist wirklich nur ein Staat in irakisch-Kurdistan geplant, aber natürlich gibt es darüber hinausgehende Forderungen und Träume. Wenn man die Plakate hier in irakisch-Kurdistan sieht, sieht man beides. Man sieht Landkarten mit irakisch-Kurdistan als eigener Republik, aber man sieht natürlich auch Landkarten mit einem Groß-Kurdistan, das auch die Teile Kurdistans, die zum Iran, zur Türkei und zu Syrien gehören, umfasst.
Die kurdische Führung unter Barzani hat ja auch gesagt, dass, wenn es ein Ja gibt, die Abspaltung in diesem Sinne noch nicht rechtskräftig ist, also dass man dann mit der Landesregierung verhandeln wird. Was heißt das nun, dass möglicherweise auch nur eine teilweise Unabhängigkeit zustande kommt?
Ja, Barzani wird schon etwas vorweisen müssen, wenn er mit diesem Mandat in Verhandlungen geht. Worüber man wahrscheinlich verhandeln kann, das sind die Grenzen dieser Unabhängigkeit, der Fahrplan zur Unabhängigkeit. Also es kann durchaus sein, dass diese Unabhängigkeit nicht irgendwie im nächsten Jahr dann in Kraft tritt. Aber ein Verzicht auf die Unabhängigkeit würde die Regierung von irakisch-Kurdistan derzeit sicher in Argumentationsschwierigkeiten gegenüber der eigenen Bevölkerung bringen.
Die Region ist ja im Moment schon weitgehend autonom. Was würde denn dieses Unabhängigkeitsreferendum noch ändern?
Es würde sozusagen den Spielraum für die kurdische Regierung auf internationaler Ebene erhöhen. Kurdistan ist in keiner internationalen Organisation. Viele Kontakte mit oder auf universitärer Ebene als auch auf politischer und wirtschaftlicher Ebene brauchen gewissermaßen eine Zustimmung von Bagdad. Es würde den Kurden ermöglichen, die Öleinnahmen selbst zu verbrauchen und nicht mehr über Bagdad einen Teil des Budgets abrechnen zu können. Also es würde sicher die Verwaltung des Gebietes erleichtern, wenn denn die Grenzen dieses Gebietes anerkannt sind und auch von Bagdad akzeptiert werden. Die andere Variante und die Gefahr, die sicher existiert, ist, dass es zu gewaltsamen Auseinandersetzungen genau über diese Grenzfragen kommen wird.
Soweit die Einschätzungen von Thomas Schmidinger, Politikwissenschaftler an der Universität Wien und Generalsekretär der Österreichischen Gesellschaft zur Förderung der Kurdologie.
Rabe Info.
Hier geht es gleich um indigene Völker. Dazu gehören auch die Aborigines. Das Schicksal der Aborigines, also der Ureinwohner Australiens, hat auch die Rockband Midnight Oil beschäftigt. Und zwar in diesem Song hier. Aus dem Jahr 1987. Beds are burning.
Out where the river broke. The bloodwood and the desert oak, holding wrecks and boiling diesels, steam at 45 degrees. The time has come to say face fair, to pay the rent, to pay our share. The time has fact.
Centaur East, the Yonder Blue, the Western Desert lives and breathes in 45 degrees.
The time has come to say fair's fair, to pay the rent, to pay our share. The time has come, a fact's a fact, it belongs to them,
let's give it back.
Rabe Info.
Die Pygmäen in Zentralafrika, die Aborigines in Australien, die Batak in Südostasien. Rund 4% der Weltbevölkerung gehören einer indigenen Gemeinschaft an. Als Indigen werden Völker bezeichnet, welche seit langer Zeit in einem definierten Gebiet wohnen, gleichzeitig aber nicht die Regierung des Landes kontrollieren, in dem sie leben. Bis vor 10 Jahren erfuhren Indigene keine besondere Unterstützung auf internationaler Ebene. Erst mit der UNO-Deklaration über die Rechte der indigenen Völker wurde ihr Recht auf Selbstbestimmung anerkannt. Zurzeit feiert diese UNO-Erklärung ihren 10. Geburtstag. Grund für uns im Rabe Info genau hinzuschauen, wie es denn wirklich um die Rechte der Indigenen steht. Können sie ihre Institutionen und Traditionen erhalten? Sind sie geschützt vor Diskriminierung und Unterdrückung? In unserer vierteiligen Serie zum Jubiläum der UNO-Deklaration untersuchen wir heute, warum Indigene eine wichtige Rolle spielen im Naturschutz. Katrin Hiss hat nachgeforscht.
This is the message to the whole world, globally. Indigenous people are not poachers. We hunt to survive.
Das ist eine Nachricht an die ganze Welt. Indigene Völker sind keine Wilderer. Wir jagen, um zu überleben. Wir töten nicht in großen Mengen, wir holen uns nur, was wir zum Überleben brauchen. Manche der Tiere töten wir aus spirituellen Gründen, wir sind mit ihnen verbunden. Andere Tiere töten wir für das Fleisch und für Medizin. Das ist unser Lebensstil. Wir brauchen das Jagen, um zu überleben.
Hunting to survive.
Sagt Chumanda Gakalebone, er ist Sprecher der Buschleute Botswanas. Seine Gemeinschaft wurde aus ihrem angestammten Gebiet vertrieben. Dies, obwohl indigene Völker als beste NaturschützerInnen bezeichnet werden. Fabian Wagner von Survival International erklärt, warum.
Man sieht es zum Beispiel an Satellitenbildern von dem brasilianischen Regenwald, wo man ganz deutlich erkennt, dass die Gebiete, in denen indigene Rechte respektiert werden, eben eine sehr viel geringere Abholzungsrate haben als alles außenrum. Man sieht das auch an ganz vielen sozialen enorm. Die indigene Völker haben, wie zum Beispiel die Baka im Kongo-Becken, die ganz streng Regeln haben, wann man welche Arten jagen darf und damit eben eine Überjagung oder eine Schädigung von dem Wildtierbestand verhindern. Und das hat auch eine ganz leichte Erklärung, weil Indigene eben mit ihrem Land und von ihrem Land leben, haben sie dazu eine ganz enge Beziehung und schützen es eben sehr viel besser als alle anderen.
Wenn Staaten und Organisationen indigene Völker von ihrem Land vertreiben, verwalten danach meist Behörden das Gebiet, welche viel weniger Wissen über dessen Umwelt haben. Oft stehen auch wirtschaftliche Interessen hinter den Umsiedlungen.
Es werden zum Beispiel dann Straßen gebaut im Kongo-Becken, dass die Holzfällerunternehmen ihre angeblich nachhaltigen Praktiken umsetzen können, aber darüber fallen dann allerhand Leute ein, die dann völlig unkontrolliert den Wald zerstören. Und das ist eben überhaupt gar nicht mehr vergleichbar damit, mit dem, was indigene Völker mit ihrem Wald machen, wie indigene Völker ihren Wald verwalten.
Fabian Wagner von Survival International fordert die Regierungen dazu auf, ihre Pflicht wahrzunehmen, die Umwelt und indigene Gemeinschaften besser zu schützen. Auch Menschen in der Schweiz können diesen Kampf unterstützen, zum Beispiel indem sie genau hinterfragen, wo ihr Geld hingeht, mit dem sie Konsumgüter kaufen oder große Nichtregierungsorganisationen unterstützen.
Was ganz wichtig ist, ist eben, dass es ein öffentliches Bewusstsein gibt. Der Naturschutz hat ein sehr, sehr positives Image in Europa, aber wie ich gerade schon angesprochen habe, das übersetzt sich leider nicht in die lokale Realität in Afrika, Asien oder Lateinamerika. Deswegen ist es ganz wichtig, dass jeder darüber redet, dass man sich bewusst ist, dass es eben zu solchen Menschenrechtsverletzungen auch im Umweltschutz kommt und dass man große Umweltschutzorganisationen, die ja sehr oft auch hier in Europa oder in der Schweiz sitzen, dass man die verantwortlich dafür hält, was sie auf anderen Kontinenten, in anderen Regionen der Erde machen. Man kann zum Beispiel Fragen stellen, was mit den eigenen Spendengeldern zum Beispiel passiert. Man kann seiner Familie, seinen Freunden, seinen Verwandten davon erzählen und so versuchen, Druck auf diese Organisationen auszuüben, dass sie indigene Rechte respektieren dort, wo sie arbeiten.
Vor wenigen Tagen machte die New York Times publik, dass es im Amazonasgebiet zu einem Massaker kam. Goldgräber haben mutmaßlich 10 Menschen einer indigenen Gemeinschaft getötet. Für uns in Europa sei es wichtig, sich dem Schicksal der indigenen Völker bewusst zu sein.
Da haben indigene Völker auf dem Papier eigentlich recht viele Rechte. Ihr Land wird anerkannt, aber in der Praxis sieht das ganz anders aus und sie müssen sich nach wie vor tagtäglich gegen sehr extreme Gewalt wehren, gegen Menschen, die ihr Land haben wollen und all die Ressourcen, die auf ihrem Land sind. Und das geht sogar bis ganz oben in die Politik. Präsident Thema ist da sehr stark verwickelt drin. Und wir sehen im Moment, dass eben es in Brasilien einen so starken Angriff auf indigenes Land gibt, wie es den schon seit Jahrzehnten nicht mehr gegeben hat. Also ja, es liegt in der Verantwortung von Staaten, die Rechte von indigenen Völkern zu respektieren. Aber ganz oft passiert das leider nicht in der Realität.
Fabian Wagner vom Survival International. Unsere vierteilige Serie zum 10. Geburtstag der UNO-Erklärung über die Rechte indigener Völker findet ihr auch online auf info.rabe.ch und dort gibt es weitere Videos, verschiedene Berichte von Menschenrechtsorganisationen und weiterführende Links.
Rabe Info Radioblog.
Heute ist Freitag und somit Zeit für unsere akustische Kolumne. Letzten Montag demonstrierten rund 3000 Menschen friedlich gegen die geplanten Sparmaßnahmen des Kantons Bern. Einmal mehr sollen Unternehmungen Steuererleichterungen erhalten, während die Allgemeinheit blutet. Kein Wunder, regt sich unser Radioblogger, der linke Wutbürger Fidel Hässig auf. Und wie?
Mein Name ist Fidel Hässig und ich rege mich auf. Ich rege mich das mal über mich selber auf. Vor ein paar Tagen bin ich auf dem Münsterplatz zu Bern gsi. Mit vielen anderen haben wir demonstriert gegen die Sparmassnahmen vom Kanton Bern. Einmal mehr läuft alles ab nach dem alten Muster Und auch das macht mich hässig. Es wird wieder mal bei den Ärmsten gespart. Und den Reichen, denen gibt man Steuererleichterungen. Und dann sind wir dort all da gestanden. Wir linken Wutbürger haben uns aufgeregt vor uns. Die Finanzdirektion, wo die Oberen vom Staat haben beschlossen, dass sie wieder mal überall den Rotstift ansetzen. Und dann haben wir ein bisschen laut Lärm gemacht und gerufen, Parolen geschrien. Es sind Reden gehalten worden, man hat sich zusammen aufgeregt. Am Schluss hat man sich auf die Schulter geklopft und ist davon gelaufen. Und aus diesem Grund reg ich mich auf. Und der ganze Boden wäre eigentlich voll mit Pflastersteinen gewesen. Wir mussten nur ein bisschen pudeln und die Pflastersteine ausgraben. Und dann mussten wir sie direkt auf die Finanzdirektion schmeissen. Oder wir hätten ein paar hundert Meter weiter rüber können säckeln und dort die Steine ins Rathaus schiessen, wo die Grossräte tagen, wo jetzt all die Sparmassnahmen absegnen. Ich rege mich auf, dass man nicht mehr gemacht hat, weil dann würden die Medien tagelang darüber berichten. Klar, es würde heissen, die Linke hätte Krawall gemacht. Aber am Schluss würde man wenigstens breit darüber diskutieren, was die Sparmassnahmen in diesem Kanton bedeuten. Es hat so richtig müssen klepfen, so, dass man noch in einem halben Jahr wieder Wahlen sein würde, von dem 11. September 2017 reden. Und die alle würden daran denken, dass man vielleicht die nicht mehr wählen sollte, die immer den Rotstift ansetzen, bei denen, die es eigentlich am meisten nötig haben, dass sie vom Staat unterstützt werden. Und weil wir nichts gemacht haben, weil wir schön ruhig wieder heim sind, da rege ich mich auf drüber. Und weil ich selber zu füllen nicht hatte, so einen Pflasterstein aufzulesen und den zu schmeissen, reg ich mich auf. Ich habe geschlossen.
Radio Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Das war die Rabe-Info-Sendung vom Freitag, den 15. September. Auf info.rabe.ch gibt es alle Sendungen als Podcast sowie Dossiers mit Videos, Bildern und Links zu aktuellen Themen. Das nächste aktuelle Info gibt es am Montag. Dann ist Schriftsteller Andreas Schwab bei uns zu Gast und spricht über sein neues Buch Anderberg. Außerdem schauen wir im Bernischen Historischen Museum vorbei. Dort kann man nämlich ab sofort mit einem Rapper auf Museumstour gehen. Zur heutigen Sendung beigetragen haben Katrin Hiss, Michael Spahr und Wilma Rall. Mein Name ist Gisela Feutz. Habt einen schönen Tag, habt ein schönes Wochenende und vor allem habt Sorge. Bye-bye.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcasts.